SWR Kultur. Gespräch.
Mit Jürgen Deppe. Der 3. Oktober ist der Tag der deutschen Einheit. Der Tag, an dem 1990 die DDR aufhörte zu existieren, sich 5 ostdeutsche Bundesländer dem Geltungsbereich des Grundgesetzes anschlossen und eine vereinte Bundesrepublik entstand. Verbunden mit großen Hoffnungen, die, wie auch die jüngsten Wahlergebnisse im Osten zeigen, mindestens in Teilen offenbar schwer enttäuscht wurden. Der 7. Oktober wiederum ist der Tag, an dem 1949 eben jene DDR entstand, die sich knapp 41 Jahre später dann auflöste. Die DDR seinerzeit ebenfalls mit großen Hoffnungen auf eine bessere, eine demokratische, eine antifaschistische Republik gegründet, wäre, ähnlich wie die Bundesrepublik im Mai, in wenigen Tagen also 75 Jahre alt geworden. Die ursprünglich mit ihr verbundenen Hoffnungen, wir wissen es, sind natürlich schwerst enttäuscht worden. Ist die Geschichte des Ostens, also eine der geplatzten Hoffnungen, der enttäuschten Erwartungen? Der Historiker und Publizist Ilko Sascha Kowalschuk, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Hamburger Stiftung zur Förderung der Wissenschaften und Kultur, schreibt in seinem aktuellen und ja bereits auch viel diskutierten Buch eine andere Geschichte Ostdeutschlands von 1989 bis heute und meint, die Ostdeutschen hätten 1989-90 einen Freiheitsschock erlitten. Ilko Sascha Kowalschuk, hallo.
Hallo, ich grüße Sie.
Worin bestand denn Ihrer Meinung nach dieser Freiheitsschock?
Also, ich schreibe nicht wirklich die Bürger und Bürgerinnen der DDR. Diesen Begriff benutze ich bezogen auf die DDR übrigens gar nicht, weil es Bürger und Bürgerinnen in der DDR programmatisch nicht gab, sondern nur diejenigen, die sich wie Bürger und Bürgerinnen verhalten. Auf die traf das zu und das war eine extreme Minderheit. Das ist in jeder Diktatur so, das bloß am Rande. Aber was für mich nicht am Rande ist, ist der Umstand, dass es nur eine Minderheit war in der DDR, die sich für Freiheit, für Demokratie, für Rechtsstaatlichkeit aktiv einsetzten. Und diese Minderheit war es dann auch, die 1989 die Freiheitsrevolution mehr oder weniger machte. Revolutionen haben nicht eine Ursache, sondern viele. Da kamen innenpolitische, außenpolitische, wirtschaftspolitische Ursachen zusammen. Ein Teil verließ das Land, flüchtete und wurde so zum Motor der Revolution. Und ein kleiner Teil der DDR-Gesellschaft machte dann diese Freiheitsrevolution. Revolutionen werden immer nur von Minderheiten gemacht. Das ist sehr wichtig, dass man das aber nochmal wachruft und erinnert, weil diese Rede, die man ja auch jetzt in diesen Tagen immer wieder hört, von den Ostdeutschen, die die Revolution gemacht haben, ein großer Mythos ist, ein Märchen, was aber sehr viel aussagt, nicht nur über die RednerInnen, sondern auch über diejenigen, die da gemeint sind, die das nämlich mittlerweile zu so einer Art Selbstbild von sich auch erklärt haben und deshalb glauben, sie sind besonders befugt oder besonders berufen, besonders sensibel, bestimmte politische Entwicklungen zu antizipieren.
Entschuldigung, wenn ich unterbreche, aber mindestens mal die Reisefreiheit beispielsweise ist doch durchaus auch von einem großen Teil der Bevölkerung geteilt worden oder auch der Wunsch, westliche Produkte konsumieren zu können,
genau,
etc.
Es war in der Tat so, dass in der zweiten Hälfte der 80er Jahre kaum irgendwer die DDR noch so behalten wollte, wie sie war. Die Revolution konnte auch deshalb siegen, weil die Instrumente der Macht und vor allen Dingen die Institutionen der Macht erodierten. Die funktionierten nicht mehr, weil auch viele Menschen innerhalb des Parteiapparates, des Staatsapparates, der Polizei, der Stadtsicherheit, des Justizapparates die DDR nicht mehr so haben wollten, wie sie sich gerierte, wie man sie alltäglich erlebte, wie sie zerfiel. Und insofern, und jetzt kommt der entscheidende Punkt, der wichtig ist, daraus kann man noch nicht ableiten, dass diese Menschen eben auch aktiv alle geworden wären, um diese Verhältnisse zu verändern, um diese Verhältnisse zum Tanzen zu bringen. Das war eben nur eine Minderheit. Was wir dann aber 1989-90 erleben, ist, dass wirklich viele Menschen, die große Mehrheit der Menschen, man kann davon sprechen, 80% etwa, die DDR nicht mehr haben wollten. Sie wollten weg. Und nun komme ich auch in meinem Buch Freiheitsschock mit einem sehr interessanten Essay des Schriftstellers Uwe Jonsson, der ja schon vor dem Mauerbau aus der DDR gegangen ist und dann große Werke geschrieben hat, der DDR gewissermaßen bleibende Denkmäler gesetzt hat. Und Uwe Jonsson hat 1970/71 ein Essay geschrieben. Da reflektiert er über diejenigen, die aus der DDR in die Bundesrepublik geflüchtet sind. Das waren also in den 60er Jahren vorwiegend Menschen, die nun wirklich in größter Distanz zum SED-Staat standen. Die waren vielleicht nicht im aktiven Widerstand, aber die hatten auf Deutsch gesagt die Nase voll und wollten weg. Und nun beobachtet Jonsson 1970/71 etwas, was wir dann in den 1990er Jahren millionenfach nochmal beobachten. Die Menschen wollten weg aus der DDR, aber das war nicht gleichbedeutend damit, dass sie ankommen wollten in der Bundesrepublik Deutschland, dass sie die Verhältnisse so genauso haben wollten, wie sie in der Bundesrepublik Deutschland waren. Das war ein großes Missverständnis, was es schon immer gab, vor 1989 und auch nach 1989. Und Uwe Jonsson beobachtet noch etwas, was wir seit 1990, seit den 90er Jahren immer wieder beobachten können, bis in unsere heutigen Tage hinein. Er sagt, viele Menschen, die aus der DDR in die Bundesrepublik gekommen sind, haben so eine Art Phantomschmerz. Sie reden über die DDR, über den SED-Staat, wie über so ein abwesendes Familienmitglied. Sie sind in einer Dauerkommunikation mit diesem abwesenden Familienmitglied. Sie wollen sich erklären, sie wollen sich entschuldigen, sie wollen letztendlich die Absolution von diesem abwesenden Familienmitglied, von diesem SED-Staat. Und das ist etwas, was wir eben bis heute in Ostdeutschland, in weiten Teilen Ostdeutschlands meines Erachtens immer noch beobachten können, diese sehr kluge und sehr anregende Beobachtung von Uwe Jonsson.
Ich würde Ihnen an einer Stelle gerne widersprechen, wenn Sie sagen, es war im Grunde nur ein kleiner Teil von bürgerbewegten Menschen, die zur Freiheit strebten. Ich erinnere mich nun 80, 90 an Sprüche, die da hießen, visafrei nach Shanghai oder kommt die D-Mark nicht zu uns, gehen wir zur D-Mark. Das war doch tatsächlich der Versuch, auch einer großen, breiten Bevölkerung zu sagen, hallo, wir wollen die Freiheiten, wie wir sie im Westen wahrnehmen. Ob das eine trügerische Wahrnehmung war oder nicht, sei dahingestellt, aber wie wir sie dort wahrnehmen.
Also Sie haben vollkommen recht, diese Losung gab es und noch viele andere. Fernsehbilder und Fotos lügen nicht, aber sie sagen auch nie die Wahrheit. Wenn ich also eine große Masse auf einer Straße sehe, auf einem Dorfplatz, wo auch immer, dann sehe ich diese große Masse, aber ich sehe nicht alle. Ich sehe auch vor allen Dingen die nicht, die nicht dabei sind. Es sind niemals alle bei einem historischen Ereignis dabei und schon gar nicht bei Revolutionen. Das ist eine historische Binse gewissermaßen. Und wenn wir über die Revolution von 1989 reden, dann müssen wir auch natürlich nochmal in die Chronologie uns hineinversetzen. Was waren die chronologischen Punkte dieser Revolution? Und da muss man zuallererst, da habe ich vor 15 Jahren ein großes Buch drüber geschrieben, Endspiel, die Revolution von 1989 in der DDR. Da versuche ich das auch alles auseinanderzuhalten. Und da kann man dann eben sehen, der zentrale Tag, an dem die Revolution siegte, das war der 9. Oktober 1989, als 70.000 Menschen in Leipzig um den Ring zogen und die Staatsmacht nicht mehr eingriff. Von dem Tag an blieben die Auseinandersetzungen auf den Straßen weitgehend friedlich, was es vorher nicht war. Und 70.000 Menschen sind sehr viele Menschen, das ist gar keine Frage. Hinzu kommen noch ein paar 10.000 Menschen, die sich in anderen Orten engagierten. Diese 70.000 Menschen in Leipzig waren ja mitnichten nur Leipziger und mitnichten nur Sachsen, sondern da kamen ja Menschen aus der ganzen DDR hin, die da mit demonstrieren wollten. Aber da sind wir eben immer noch nicht bei einer relevanten Mehrheit, sondern wir reden hier über 100 oder 200 oder 300.000 Menschen, die sich aktiv einbrachten bis zu diesem Zeitpunkt. Um mal daran zu erinnern, was vielen vielleicht nicht klar ist, das Neue Forum, die größte und bekannteste Bürgerrechtsbewegung der DDR in den Staat. 3 Wochen später haben dieses Neue Forum etwa 25.000 Menschen unterschrieben. Das ist also auch noch eine überschaubare Gruppe, 25.000 Menschen, die mutig genug waren, mit ihrem Namen und ihrer Adresse den Kopf aus dem Fenster zu hängen. Nach dem 9. Oktober, nach dieser berühmten Demonstration in Leipzig, verändert sich die Geschäftsgrundlage des Regimes. Sie hat nun eine große Demonstration zugelassen, ist nicht eingeschritten. Honecker tritt ein paar Tage später zurück. Eine völlig neue Dynamik baut sich auf den Straßen auf. Und Anfang November passiert gewissermaßen etwas, was heute viele gar nicht mehr im Kopf haben, nämlich die SED legt nicht nur ein neues Reisegesetz vor, sondern sie erklärt auch, nachdem sie Anfang Oktober die Grenzen hermetisch abgeschlossen hatte, übrigens eingedenk der Tatsache, dass das einen Bürgerkrieg provozieren könnte, sie öffnet diese Grenzen zur CSSR Anfang November wieder. Und am Wochenende vom 4. 5. November gehen 50.000 Menschen über die Grenze von der CSSR in die Bundesrepublik. Und damit war praktisch 5 Tage vor dem 9. November, wenn man so will, die Mauer gefallen, weil zumindest in eine Richtung alle gehen konnten, die wollten. Und das wurde auch nicht mehr zugemacht. Und warum erzähle ich das? Weil in dieser Zeit, also etwa zwischen dem 4. November, 3. November und dem 9. 10. November, sich die Demonstrationsgesellschaft, die Protestgesellschaft anfängt einschneidend zu verändern. Also nun kommen tatsächlich immer mehr Menschen hinzu, die bisher nicht den Mut hatten, auf die Straßen zu gehen. Ich sag mal so, nun in einer Situation, als die Messen bereits gesungen sind. Und das verändert sich dann nach dem 9. November, nach der endgültigen Öffnung der Grenze und dem Fall der Mauer nochmal. Mit anderen Worten, ich versuche das so ein bisschen zu erklären, um auf Ihren Einwand, den ich gut verstehen kann, zu reagieren und zu fragen, was ist eigentlich der Zeitraum der harten Revolution? Wann wurde eigentlich die Revolution gemacht? Und da muss man meines Erachtens sagen, das ist der Oktober, das ist der September, das ist der August. Da passieren die entscheidenden Entwicklungen. Und dann, als gewissermaßen auch die Gefahr gebannt ist, dass der Staat hart zugreifen wird, dann trauen sich auch immer mehr auf die Straßen. Und das erfasst dann eben nicht nur offen kritische Bürger und Bürgerinnen, die dann zu Bürger und Bürgerinnen wurden, sondern eben auch viele Funktionäre in den Staats- und Parteiapparaten, die auch keine Lust mehr hatten, auf dieses marode, in Agonie befindliche System weiter zu unterstützen.
Da kam ja die Idee auch eines sogenannten dritten Weges auf. Also eben, wir wollen nicht den angestrebten von der DDR oder der SED angestrebten Kommunismus, und wir möchten aber auch nicht diesen Raubtierkapitalismus, wie wir ihn also mindestens mal im Schwarzen Kanal vom Westen vorgeführt bekommen. Aus diesen Ideen oder das, was dann auch tatsächlich, Sie nannten gerade die Bürgerbewegungen, dann da extrahiert worden ist. Es ist ein Verfassungsentwurf beispielsweise anschließend entstanden. Also ist nichts geblieben. Wie konnte das sein, wenn Sie sagen, es waren einerseits ja genau diese Intelligenz ja, aber dann eben im Anschluss auch sehr viele andere Menschen. Nichts ist von diesem dritten Weg geblieben.
Also der dritte Weg ist ja nicht in dieser Zeit als Idee entstanden, sondern das ist eine Idee, die gab es schon viel länger. In Europa stand Jugoslawien, das jugoslawische Modell, so als der Versuch, einen dritten Weg zwischen Ost und West, zwischen Kapitalismus und Sozialismus zu gehen. Das war auch in der westdeutschen Linken immer sehr attraktiv, außerhalb der dogmatischen Linken im Westen. Da wurde auch viel darüber diskutiert, und das hatte auch eine große Tradition in kritischen Kreisen der DDR. Das ist schon vor allen Dingen dann seit 1956 sehr intensiv diskutiert worden. Und da knüpften dann eben auch gewisse oppositionelle Kreise in den 80er Jahren an. Und das spielte dann 1989, 90 in einigen Oppositions- und Bürgerrechtsgruppen eine Rolle, in anderen überhaupt nicht. Das muss man auch ganz klar sagen. Der Verfassungsentwurf des zentralen runden Tisches, den würde ich jetzt nicht dort einordnen als einen Ausdruck des dritten Weges. Das war eher ein Ausdruck eines selbstbestimmten Weges in Richtung Artikel 146 des Grundgesetzes. Und da sind wir dann schon bei den Debatten, die sich nach dem 9. November, nach der Maueröffnung, sehr schnell aufbauten und die dann vor allen Dingen Anfang 1990 rasant an Fahrt gewannen. Da ging es dann nämlich um die Frage, nicht mehr kommt die deutsche Einheit, sondern nun war die Frage, spätestens seit dem 10-Punkte-Plan von Bundeskanzler Helmut Kohl am 28. November 1989, den er da im Bundestag vorgetragen hat, nun ging es eigentlich nur noch um die Frage, wie schnell kommt die deutsche Einheit und wie kommt sie zustande? Um auch hier nochmal auf die Dynamik zurückzugehen, im Februar 1990 kommt Helmut Kohl aus Moskau zurück von einer Reise, wo er sich mit Gorbatschow getroffen hat, und sagt zum Entsetzen der gesamten öffentlichen deutschen Öffentlichkeit und auch der europäischen Öffentlichkeit, die deutsche Einheit wird viel früher kommen, als wir alle glauben, die kommt viel schneller, wir müssen uns auf einen ganz anderen Fahrplan einrichten. Und er sagt, er geht davon aus, dass die deutsche Einheit schon 1995 da sein wird. Und zwei Monate später hält Lothar de Maizière seine Antrittsrede als Ministerpräsident in der DDR-Volkskammer, nachdem die am 18. März 1990 gewählt worden war, und hält im April, ich glaube es war der 12. April, seine Antrittsrede und sagt, er träumt davon, dass bereits bei den nächsten Olympischen Spielen, die waren da 1992, da es schon eine gesamtdeutsche Mannschaft gibt, und er hatte so etwas im Kopf wie die gesamtdeutschen Mannschaften zwischen 1956 und 1964, also eine gesamtdeutsche Mannschaft von zwei verschiedenen Staaten. Also das sagt sehr viel über diese Dynamik. Und warum ging das alles so schnell? Weil die Straße tatsächlich in dieser Zeit die Politik vor sich hertrug. Und dort haben nach der Maueröffnung zunehmend diejenigen die Oberhand gewonnen, die gesagt haben, erstens, wir wollen so schnell wie möglich Teil der Bundesrepublik werden, und zweitens, und das war noch viel wichtiger, wir wollen so schnell wie möglich richtiges Geld in der Hand haben, die D-Mark. Und tatsächlich stand dann die Wahl am 18. März 1990 letztendlich unter einer einzigen Frage, nämlich unter der Frage, soll die deutsche Einheit nach Artikel 23 hergestellt werden, nämlich Beitritt zum Geltungsbereich des Grundgesetzes, oder soll die deutsche Einheit nach Artikel 146 vollzogen werden, nämlich sozusagen einen langsamen Prozess des Aufeinanderzubewegens oder wie auch immer man das verstanden hat, aber entscheidend ist, über die Einberufung einer verfassungsgebenden Versammlung mit dem Ziel, sich eine neue gesamtdeutsche Verfassung zu geben. Das war in der Tat das Ziel zum Beispiel von einigen Bürgerrechtsbewegungen. Das war auch das, was ich übrigens damals wählte. Und wir waren in einer deutlichen Minderheit. Die Masse der Menschen, 75-80%, wollte die sofortige Einheit, wollte die Einheit nach Artikel 23, das, was die Politik zum Beispiel Helmut Kohl versprochen hat. Und sie wollten die sofortige Einführung der D-Mark. Und das passierte dann am 1. Juli 1990. Und eigentlich ist das die eigentliche Zäsur in dieser Geschichte 1989-90, weil mit der Einführung der D-Mark im Osten nun, und zwar jetzt erst, tatsächlich alles anders wurde, weil die D-Mark ist eben nicht eingeführt worden, indem irgendwie auf Marktplätzen irgendwie säckeweise das Geld ausgekippt wurde, sondern natürlich musste eine der wichtigsten Währungen der Welt eben auch entsprechend institutionell rechtlich abgesichert werden. Man brauchte die stabilitätsgarantierenden Institutionen im Osten, die mehr oder weniger über Nacht installiert worden sind, mit westlichen Eliten, mit westlichem Personal weitgehend. Man brauchte das Rechts- und Wirtschafts- und Sozialsystem. Und das hat die gesamte DDR-Gesellschaft, das war ja noch DDR, praktisch auf den Kopf gestellt. Ganz viel ist entwertet worden, ganz viele bisher ja auch kulturell, die Kultur des Zusammenlebens, die Kultur des Miteinanderumgehens, die Kultur des Arbeitslebens, alles veränderte sich, vieles wurde entwertet. Und damit haben viele Menschen nicht gerechnet und das war für viele ein Schock. Und da gibt es dann eben die widerstreitenden oder unterschiedlichen Interpretationen, der Transformationsschock, der die 1990er Jahre anhielt. Und ich erweitere das jetzt noch um, dass ich sage, das war nicht nur ein Transformationsschock, das war eben auch ein Freiheitsschock, der da wirkte. Und wenn ich das noch sagen darf, der eben nicht nur etwas mit den Traditionen des obrigkeitsstaatlichen Denkens und der obrigkeitsstaatlichen unmündigen Erziehung durch die deutsche Geschichte sozusagen im 20. Jahrhundert im Osten hatte, eben zuletzt das SED-Regime, sondern der auch sehr viel damit zu tun hatte, wie die deutsche Einheit zustande kam, dass Menschen wie Helmut Kohl zum Beispiel, aber auch wie Biedenkopf in Sachsen oder Stolpe, ein Ostdeutscher in Brandenburg, im Prinzip das ähnlich paternalistisch auch betonten, sagten, also in 3 bis 5 bis 7 Jahren wird es euch genauso gehen wie den Leuten im Westen, lasst uns mal machen, wir machen das, ihr müsst gar nichts machen, ihr müsst nur ein bisschen mitziehen. Und da ist sozusagen sind auch Dinge gelegt worden, an denen wir bis heute knabbern, nämlich etwas, was es eigentlich so nur in der Bundesrepublik Deutschland gibt, etwas, was Biedenkopf oder Kohl aus ihrer eigenen Biografie kannten, was die Sache aber nicht besser macht, nämlich die Verknüpfung von Freiheit und Demokratie mit einem Wohlstandsversprechen. Etwas, was es in der westlichen Welt sonst so nicht gibt, was aber in der bundesdeutschen Geschichte, Stichwort Wirtschaftswunder in 50er Jahren, eben eng verknüpft ist. Und genau das sozusagen übertrugen sie wahrscheinlich sogar unbewusst eben auf den Osten. Und ich glaube, das ist ein Grund unter mehreren, unter vielen, die erklären, was heute im Osten los ist und was nicht los ist.
Sie beschreiben das alles auch sehr eindrucksvoll in einem auch gerade eben erschienenen Buch, Übernahme, wie Ostdeutschland Teil des Westens wurde. Schon im Begriff Übernahme steckt ja genau das drin, was Sie gerade beschrieben haben, dass man also nicht eins wurde, sondern übernommen wurde vom Westen. Da steckt natürlich aber dann, Sie haben es vorhin die Straße genannt, die Erfahrung vor allen Dingen auch drin, Verlust des Arbeitsplatzes, Verlust oft des Wohnraums durch Restitutionsansprüche, Verlust sicherer Perspektiven etc. pp. Ist da also im Grunde, ich sag mal schon 89, 90 oder spätestens Anfang der 90er Jahre der Kardinalfehler gemacht worden, der dann das Ganze unter diesen Stern jetzt stellt?
Naja, ich scheue mich so ein bisschen davor, über den Kardinalfehler zu sprechen. Ich versuche das ja eher zu verstehen und zu analysieren, als jemand, der das ja auch selber erlebt hat, wenn auch in einer gewissen Distanz, weil ich jung war und nur gewonnen habe. Ich habe nichts verloren, so wie alle meine Freunde und Freundinnen in meinem Umfeld. Ich kenne da überhaupt niemanden, der sagen würde, er hätte irgendetwas verloren oder er würde irgendeiner Sache aus der DDR nachtrauern, aber wir waren eben jung, wir waren unangepasst und wir waren heilfroh, wenn ich das mal so sagen darf, dass die Scheiße endlich vorbei war. Und mir ist aber natürlich bewusst, dass wir in einer sozusagen in einer gewissen Exklusivität sowohl in der DDR lebten, indem wir sagten, wir leben am Rand, wir wollen am Rand leben und wir wollen auch mit dem Staat so wenig wie möglich zu tun haben, weil wir den nicht mögen. Und wir wollen unseren kleinen Beitrag dazu leisten, dass der vielleicht irgendwann mal anders wird. Gar nicht verschwindet, sondern anders wird. Aber natürlich wussten wir alle und auch ich aus meiner Familie, aus dem größeren Umfeld, dass das viele andere Menschen ganz anders erlebten und anders sahen. Und sie haben, glaube ich, das Stichwort, was ganz wichtig ist, schon eingebracht, Sicherheit. Die Menschen in der DDR, die konnten so viel jammern, so viel meckern, so viel mitmachen, so viel, egal was, auch wo sie in der Gesellschaft und im Staat standen. Eines war für alle ziemlich biografisch durch die Sozialisation in der DDR förmlich eingeschrieben, nämlich über die Sicherheit dessen, wie es praktisch weitergeht, die Sicherheit der Zukunft. Man konnte damit sehr unzufrieden sein, wie ich zum Beispiel. Man konnte das langweilig finden, man konnte das ablehnen. All das, was ich in meinem Freundeskreis auch erlebte und ich das selbst so empfunden habe. Man konnte diesen ganzen Kollektivismus geradezu hassen oder sich davon fernhalten. Aber trotzdem hatte man sozialisationsbedingt die Sicherheit, die Zukunft ist, wird so sein, mehr oder weniger wie die Gegenwart. Das hört sich ein bisschen komisch an, aber das hat natürlich mentale und kulturelle Auswirkungen, wie sich jemand in einer Gesellschaft verhält, wie er sich einbringt, wie er sich selber sozusagen fühlt. Und nun kommt der große Bruch 1990, der selbstgewählte Bruch durch die große Mehrheit der ostdeutschen Gesellschaft. Nur dass die meisten, obwohl man das hätte wissen können, über diese Folgen, die dann kamen, praktisch im Unklaren waren, weil sie sich dafür nicht interessierten oder weil sie das als Propagandagetöse abgetan haben. Und durch diesen Bruch, durch die Währungsunion, durch die deutsche Einheit, ging eben diese Sicherheit verloren, diese Zukunftssicherheit, weil Arbeitsplätze auf einmal in Gefahr waren, beziehungsweise Millionen Menschen ihre Arbeitsplätze verloren haben und in der Regel nicht nur die Arbeitsplätze, sondern auch gleich noch die Institutionen, die ihnen Arbeit gegeben haben, die sind auch gleich noch verschwunden. Also große Unsicherheit, Sie haben das angesprochen, auf dem Wohnungsmarkt, der auf einmal ein Markt war, was vorher in dieser Wohnungssituation in der DDR ja kein Markt war. Aber diese Verunsicherung, die ist meines Erachtens ganz maßgeblich dafür, um zu verstehen, was sich dann in den Jahren danach abspielte. Denn zu dieser Verunsicherung gehört ja eben nicht nur nochmal der Verlust des Arbeitsplatzes, sondern die Arbeitsgesellschaft DDR war eben ganz anders strukturiert und ganz anders aufgebaut, als das die Menschen in der alten Bundesrepublik kannten. Denn zum Arbeitsplatz gehörte eben nicht nur, dass man dahin trottete, arbeitete, Geld mit nach Hause nahm und dann wieder saß man wieder zu Hause im Kreise seiner Liebsten, sondern dazu gehörte der Kulturbereich, dazu gehörte der Sportbereich, dazu gehörte die Kinderbetreuung, dazu gehörte das Gesundheitswesen, die Altersbetreuung. All diese sozialen Bereiche waren um den Arbeitsplatz, um die Arbeitsinstitution, ob nun staatliche Einrichtungen oder große Kombinate oder kleinere Einrichtungen gruppiert, was natürlich Folgen für die Kultur, also für die kulturelle Wahrnehmung, für die Mentalität der Menschen hatte. Denn eins muss man sich auch klar machen, was eben auch den Prozess der deutschen Einheit, die Herstellung der deutschen Einheit doch enorm belastete, weil das so auch gar keinem klar war. 95% der Menschen etwa in der DDR waren Staatsangestellte. Egal, ob sie jetzt in der LPG gearbeitet haben oder in einer Genossenschaft, de facto waren das alles ganz ähnlich strukturierte und organisierte Arbeitsstellen, wo die Partei das Sagen hatte, wo die gleichen Gesetze, die gleichen Verordnungen, auch die gleiche Arbeitszeit, die gleichen Entlohnungen, die gleiche Urlaubsansprüche und so weiter und so fort bis hin zu allem Möglichen existierten und wahrnehmbar waren. Und das brach nun alles weg und die Leute, wenn sie dann oft so gehört haben in den letzten 30 Jahren, ja, die DDR mag ja das und das gewesen sein, aber es war sozial wärmer oder die Leute sind anders miteinander umgegangen, dann meinen die meisten Menschen genau diese Arbeitsgesellschaft, wie die organisiert war. Entscheidend ist, dass das ein krasser Gegensatz zu der bundesdeutschen Realität war und ist und viele darauf überhaupt nicht vorbereitet waren. Also man könnte das so ein bisschen bösartig formulieren. Die Leute wollten gerne Mercedes fahren, aber weiter Trabis produzieren.
Der Soziologe Steffen Bau bringt es ja auch auf den Punkt in dem auch viel diskutierten und viel beachteten Buch Ungleich vereint, warum der Osten anders bleibt. Da greift er diese Strukturen auf, die Sie gerade beschrieben haben und auch, dass wir jetzt weit mehr als 30 Jahre danach im Grunde immer noch vor dieser ungleichen Einheit stehen. Warum hat sich das im Laufe von drei Jahrzehnten, mehr als drei Jahrzehnten, nicht mindestens mal relativiert, wenn nicht angeglichen?
Also ich glaube, Steffen Mau und ich, wir sind uns in einem Punkt seit vielen Jahren einig. Wir haben ja beide schon 2019 gemeinsam sozusagen zur gleichen Zeit ein Buch zur deutschen Einheit vorgelegt. Sein hieß Lüttenklein, meins die Übernahme und jetzt eben Ungleich Verein Seins und mein Buch Freiheitsschock. Und ich glaube, in einer Grundthese, wir sind uns in vielen anderen Punkten auch sehr nahe oder einig, eine These haben wir auch schon vor 5 Jahren vertreten, die Einheit ist vollendet. Die Einheit ist schon lange vollendet. Man könnte sagen, es merkt nur niemand.
Ich sehe das.
Das Grundproblem ist vielleicht die Frage, was für Vorstellungen von der Einheit hatte man eigentlich. Mir gefällt sehr gut, ich war 2019/20 Mitglied einer von der Bundesregierung eingesetzten Kommission, 30 Jahre Revolution, 30 Jahre Einheit. Und wir haben damals in dieser Kommission, da gehörte Matthias Platzig dazu, Thomas de Maizière, aber vor allen Dingen ganz viele Ostdeutsche, wie zum Beispiel der Soziologe Raj Kolmong oder die Bürgerrechtlerin Maria Noke und viele andere. Das war ein sehr buntes Potpourri von vielen Erlebnissen. Und wir haben uns auf ein Motto dieser Kommission geeinigt. Das hat mir sehr gefallen und das gefällt mir immer noch sehr. Und das lautet, Deutschland ist eins, vieles. Und genau das ist so ein bisschen das Problem in den Debatten gewesen, indem sich Helmut Kohl, in bester Absicht, muss man auch ganz klar sagen, aber indem sich Helmut Kohl hinstellt 1990, und das hat er immer wieder wiederholt, also es wird blühende Landschaften geben und die Einheit, sie werden sozusagen in 3 bis 5 bis 7 Jahren so leben wie im Westen, wird das alles sein. Da hat er eine Illusion befeuert, ich möchte nicht mal sagen, dass er sie selber entwickelt hat, aber er hat sie zumindest befeuert, dass der Osten genauso wird wie der Westen. Und die Einheitspolitiker aus dem Westen und die vielen Aufbauhelfer, ja, also eigentlich schon dieser Begriff Bush-Zulage, Aufbauhelfer, die handelten mehr oder weniger nach einer Maxime, die hat niemand so richtig so formuliert, aber das war sozusagen so ein unausgesprochenes Leitmotto. Wir wollen, dass ihr im Osten so werdet, wie wir glauben, im Westen zu sein. Also es gab gewissermaßen ein Vorbild, ein Leitbild, an dem sich das orientierte und das war so, ja, der Osten wird so wie der Westen. Und das ist gewissermaßen so ein bisschen das Grundproblem gewesen, weil man hätte auch damals schon ganz klar sagen können, naja, aber Entschuldigung, Bayern ist ja nun auch nicht wie Friesland und das ist auch gut so und das soll auch so bleiben. Und das hat ein bisschen gedauert, nämlich eigentlich erst in den letzten Jahren, das ging so 2017, 18 los, als sich auch die Probleme in Ostdeutschland auch von einer völlig neuen Radikalität auch zeigten, dass man irgendwie davon wegkam. In der Wissenschaft hat man das schon lange vorher anders diskutiert, dass Einheit nicht einheitlich heißen kann, sondern dass sozusagen wir mit diesen Gegensätzen, und das ist ja auch die These von Mao, leben müssen und dass wir das auch die Gegensätze produktiv machen müssen und dass wir vor allen Dingen auch vielleicht sogar von dem Ost-West-Gerede wegkommen müssen, weil wenn man heute Deutschland sich anschaut, kann man auf der einen Seite sagen, was hat Mecklenburg-Vorpommern mit Sachsen nun tatsächlich zu tun? Und die tatsächlich großen Differenzen sind nicht so sehr Ost-West. Da kann man immer vieles finden, gar keine Frage. Aber zum Beispiel das Stadt-Land-Gefälle, die Stadt-Land-Differenzen, die sind sozusagen regional übergreifend in Deutschland ein viel größeres Problem.
Aber es gibt schon deutlich noch ein Lohngefälle zwischen West und Ost. Es gibt deutlich verschobene Vermögensverhältnisse zwischen Ost und West. Das Einzige, was sich jetzt nach fast 30 Jahren oder mehr als 30 Jahren angeglichen hat, ist das Rentenniveau. Also da kann man doch wirklich von der ungleichen Vereinigung sprechen.
Naja, es gibt die Ungleichheit, aber wir haben in Deutschland und wir in Europa insgesamt ein Riesenproblem mit Ungleichheit oder auch global. Also vor wenigen Tagen gab es im Tagesspiegel ein Interview mit einer Person, die sich vor allen Dingen kümmert irgendwie um die Pflege von Superjachten. Davon gibt es irgendwie 6.000 auf der Welt. super teure Millionärs-, Milliardärsjachten. Und diese Frau sagte, das Absurde daran ist, es gibt also 6.000. Und wenn man die Kosten, die nur die Instandhaltung dieser Super-Milliardärsjachten pro Jahr verursachen, nehmen würde, könnte man, ich weiß nicht, 20 oder 25 Entwicklungsländer sofort auf einen Schlag entschulden. Das ist sicherlich auch ein bisschen einfach gedacht, was da in dem Interview gesagt wurde. Damit will ich nur sagen, diese soziale Ungleichheit, das ist eine globale Ungleichheit und die gibt es natürlich auch in Deutschland. Und diese Ungleichheit gibt es auch in Bayern zwischen Franken und Oberbayern. Die gibt es zwischen München und anderen Städten. Natürlich gibt es eine geringere Löhne im Osten. Es gibt eine viel schwächere Tarifbindung. Das ist ein viel größeres Problem als die geringeren Löhne, weil die Lebenshaltungskosten im Osten eben auch geringer sind. Das muss man dann dazu auch nochmal sagen. Die Wahrheit ist doch eine andere. Nicht nur, dass Deutschland nach wie vor eines der freisten Länder der Welt ist. Deutschland ist auch nach wie vor eines der reichsten und wirtschaftlich stabilsten Länder, auch wenn wir viele, viele große Probleme haben. Das ist gar keine Frage. Aber auch Ostdeutschland, die ostdeutschen Bundesländer gehören heute zu den wohlhabendsten Regionen in Europa. Und da muss man jetzt vielleicht auch nochmal fragen, ist es wirklich anstrebenswert und vernünftig, dass sich Dresden mit München vergleicht? Also Erlangen oder Lüneburg können sich auch nicht mit München vergleichen. Auch da wird es diese Differenzen immer geben. Die werden sich auch nicht abschleifen, weil ja die besonders reichen, wohlhabenden Regionen ja nicht stehen bleiben, sondern sich auch weiterentwickeln. Wäre es nicht viel sinnvoller, auch im öffentlichen Diskurs den Vergleich mit den eigenen Ausgangsbedingungen zu suchen? Und da muss man sagen, wenn man jetzt schaut, Ostdeutschland, wie sah das 1990 aus? Wie sah das noch im Jahr 2000 aus? Und wie sieht das heute aus? Das sind Unterschiede wie zwischen Tag und Nacht. Man kann das immer sehr gut daran deutlich machen, indem man Fotos der Innenstädte Ostdeutschlands aus den 1990er Jahren, ganz zu schweigen auch von den 1980er Jahren, herannimmt und Fotos von den gleichen Perspektiven aus der Gegenwart. Und dann sind das Unterschiede wie Tag und Nacht. Damit will ich nicht die Differenzen bemänteln. Ich will auch nicht die Ungerechtigkeiten und die Ungleichheiten bemänteln. Aber ich will sozusagen auch ein bisschen von diesem Alarmismus und aus dieser Erregungsspirale raus, dass man irgendwie immer den Eindruck hat, das ist ja das, womit die Populisten gewissermaßen spielen, als wenn das hier alles kurz vor der sozialen totalen Verelendung ist. Auch das, was Sie sagten zu den Renten, kann man eigentlich so pauschal nicht stehen lassen, weil eben die Durchschnittsrente der Frauen im Ostdeutschland eben schon seit vielen Jahren höher ist als die Durchschnittsrente der Frauen im Westen. Das hat natürlich historische Gründe, die jeder kennt. Also sozusagen, wie lange jemand gearbeitet hat und so weiter. Das gehört dazu. Interessant sind dann ja Folgen, die man daraus ziehen kann. Zum Beispiel haben Sie ja die Vermögensverteilung angesprochen und da sind wir dann beim Vererben von Vermögen. Und hier sieht man tatsächlich die großen Unterschiede. 2% dieser vielen Milliarden und Billionen, die jedes Jahr vererbt werden, die bleiben nur im Osten. Da kann man sagen, okay, ist eben so, sind eben nur 2%. Da muss man dann auch sagen, im Westen sind ja diese 98% dann auch nicht gerecht aufgeteilt, sondern eine sehr kleine Gruppe erbt vor allen Dingen am meisten und überproportional viel. Aber es hat eben ganz spezifische politische, gesellschaftspolitische Auswirkungen, dass es kein, ich sage jetzt mal so, überflüssiges Kapital im Osten gibt. Es kommt nämlich nicht zu einer adäquaten Bildung und Gründung von Stiftungen. Und Stiftungen wiederum sind ein Rückhalt neben Kirchen und anderen Vereinen und so weiter für eine lebendige, breite Zivilgesellschaft. Und das ist ein viel größeres Problem, dass es diese lebendige Zivilgesellschaft, diese breite Zivilgesellschaft so nicht gibt, jedenfalls nicht in der Breite wie im Westen, weil das ist eben ein ganz wichtiges Korrektiv und eine ganz wichtige Ergänzung in einer offenen Gesellschaft, in einer repräsentativen Demokratie eben auch zum staatlichen und parlamentarischen Handeln. Und das ist gewissermaßen ja auch das, was ich Freiheitsschock nenne, der nach wie vor wirkt, dass Freiheit und Demokratie von Mittun, von sich einbringen, von sich einmischen leben, davon, dass ich mich in meine eigenen Angelegenheiten einmische. Und dazu brauche ich eben kein paternalistisches Staats- und Gesellschaftsverständnis. Das ist aber das, was nach wie vor im Osten vorherrschend ist. Auch die Sehnsucht nach autoritären Verhältnissen, nach einer starken Hand. Alle Umfragen zeigen das und zwar kontinuierlich seit Jahren. Und das ist auch das einende Band von AfD und BSW, die genau das anstreben, nämlich eine autoritäre Staatsverfassung. Und deswegen ist es eben kein Zufall und auch kein taktisches Kalkül, dass beide so eine enge Verbindung zu Putin und dem Kreml haben, weil genau er diese starke Hand, dieses autoritäre Staatsverständnis verkörpert.
Wenn wir jetzt vom Osten sprechen, da hat der Literaturwissenschaftler Dirk Oschmann aus Leipzig ja vor einiger Zeit festgestellt oder geschrieben, die These aufgestellt, das sei eine Erfindung des Westens. Also das Bild, das wir uns vom Osten machen, dass der Osten sich aber möglicherweise oder die Menschen dort sich von sich selber machen, dass das eigentlich eine Erfindung des Westens wäre, von dort oktroyiert. Oft ja auch ein diskreditierendes Bild. Das sind sowieso alle die, die es nicht geschafft haben, das Ruder selbst in die Hand zu nehmen oder die es nicht geschafft haben, sich der Demokratie anzupassen, demokratisches Denken in ihre Strukturen aufzunehmen. Ist das denn in der Tat so, dass der Westen eigentlich den Osten auch im Kopf so prägt?
Also zunächst zu dem Buch von Dirk Oschmann, das ja viele kennen. Da muss man ganz klar sagen, auch wenn das jetzt vielleicht sich ein bisschen eitel anhört oder auch ein bisschen nicht so schön. In dem Buch steht inhaltlich nichts, was nicht bereits vorher in anderen Büchern geschrieben worden ist. Oschmann schreibt in seinem Buch selbst, dass er vor allen Dingen durch zwei Bücher aufgewacht ist, von Steffen Mau und von mir. Und im Prinzip, ja, er schreibt die um in einem neuen und zwar sehr aggressiven und sehr wütenden Ton. Das ist das Irritierende, aber zugleich das Interessante, weil dieser irritierende und wütende Ton in Ostdeutschland, das Buch hat sich ja zu 80% im Osten verkauft, gut ankam und viele Menschen sich jetzt hier mit diesem Ton vor allen Dingen auch gut aufgehoben fühlten. Der Kardinalfehler, den Oschmann macht und den sonst so auch niemand macht, ist, dass er alle Schuld dem Westen zuschiebt. Er bezichtigt den Westen, dass er den Osten nur wie so eine Verhandlungsmasse benutzt habe, dass er ihn zum Objekt gemacht habe, der selber gar nicht in die Lage versetzt worden wäre, selbst zu handeln. Und der Witz ist, in seinem Großessay passiert genau dasselbe. Der Osten kommt dort als handelndes Subjekt überhaupt nicht vor. Auch er schreibt im Prinzip einfach so ein plattes Opfernarrativ fort, was ich sozusagen vor dem Hintergrund einer hochdifferenzierten Debatte doch für sehr ärgerlich halte. Und insofern macht er das, was an dem Buch nachvollziehbar ist, nämlich dass der Westen, da kann man auch mit postkolonialen Theorien rangehen, den Osten versuchte nach seinem Ebenbild zu formen, macht er dann gewissermaßen durch die Hintertür wieder kaputt, indem er völlig ausblendet, dass der Osten ja auch ein Eigeninteresse hatte, nämlich zum Beispiel auch diesen Weg legitimierte. Das ist eben der Unterschied zum Beispiel zu kolonialisierten Gesellschaften, die einfach nur brutal überfallen werden. Und dann wird mit ihnen gemacht, der Osten hat nicht nur mitgemacht, sondern der hat das auch demokratisch legitimiert. Immer wieder durch neue Wahlen ist dieser Weg legitimiert worden. Es gab keinen nennenswerten demokratisch legitimierten Protest dagegen.
Entschuldigung, wenn ich Ihnen ins Wort falle, aber das Opfernarrativ, das Sie gerade genannt haben, das ist ja durchaus auch im Osten sehr verbreitet. Also, dass man sich dort als Bürger zweiter Klasse sieht, das führt ja jetzt sehr stark auch tatsächlich zu diesen Polarisierungen, die Sie gerade schon angesprochen haben. Auf der einen Seite also die starke Führung beispielsweise durch eine AfD zu suchen oder eben auch im Bündnis Sarah Wagenknecht eine Stimme für die Unterdrückten, für die Zurückgewiesenen, für die Bürger zweiter Klasse zu finden. Das scheint dort aber ja doch relativ verbreitet und auch festgesetzt zu sein.
Exakt. Das haben Sie sehr gut beschrieben. Das sehe ich ganz genauso. Das ist so, nur das heißt aber noch lange nicht, dass dieses Opfernarrativ, in dem sich viele im Osten geradezu suhlen, dass das richtig ist, dass das also einen realen Hintergrund hat. Und wenn ich sage, dass beobachte und versuche zu analysieren, dass die ostdeutsche Gesellschaft, größere Teile der ostdeutschen Gesellschaft, also man kann immer davon ausgehen, dass das ungefähr auf die Hälfte bis zwei Drittel der Gesellschaft so zutrifft, so jedenfalls demoskopische Erhebungen seit 20 Jahren, dass die Differenz zwischen Gesellschaft und Staat, den Unterschied zwischen Gesellschaft und Staat für sich selbst so nicht realisieren, indem sie dem Staat unentwegt Aufgaben zuschreiben, wofür ein liberaler Staat weder zuständig ist, sondern ihn sogar überfordert und zugleich sie diesen Staat wiederum für das Ausbleiben von anderen Handlungen scharf kritisieren, um dann gewissermaßen noch einen stärkeren zu fordern, dann ist das im Prinzip sozusagen nur möglich, indem dieses Opfernarrativ als Haupterklärung dafür herhalten muss, die da oben, die anderen, die Westler. Und wenn man sich jetzt mal AfD und BSW genau anschaut, was die machen, dann haben die sozusagen ihre Hauptattitüde neben dem Betonen eines starken Staates, eines autoritären Staates, dann sind das immer übermächtige Feinde, die für alles zuständig sind. Da ist es der Vasallenkanzler auf einmal, wie Sarah Wagenknecht sagt, da sind es die da oben und die da oben sind übrigens immer westliche Eliten. Also die da oben ist automatisch sind Eliten und Eliten sind automatisch im Osten Westler. Deswegen gibt es auch so einen weit verbreiteten Hass auf den Westen, der viel tiefer sitzt in der Gesellschaft und viel verbreiteter ist, als viele sich das vorstellen können. Und da gibt es also sozusagen immer so eine klare Dichotomie, so eine klare Hierarchie. Und diese Hälfte bis zwei Drittel dieser aus der ostdeutschen Gesellschaft, sie sind eben die Verlierer des Geschichtsprozesses. Die sitzen in ihrem SUV irgendwo in Mallorca und bedauern, dass irgendwie jetzt alles anders geworden ist und kommen damit nicht klar. Und das muss man eben versuchen zu erklären. Sicherlich nicht nur, indem man sich so ein bisschen ironisch darüber lustig macht, wie ich das gerade gemacht habe, sondern indem man versucht zu verstehen, dass es eine große Täuschung über das gab, was der Westen ist. Aus dieser Täuschung, die übrigens aus den 80er Jahren und 70er Jahren stammte, der Westen wurde glorifiziert. Alles, was aus dem Westen kam, war Gold. Alles war richtig und alles war super für viele Menschen in der DDR, natürlich nicht für alle. Und aus dieser Täuschung über den Westen, der dann auch durch die Art und Weise der Ansprache, etwa durch Helmut Kohl oder durch Kurt Biedenkopf und andere noch verstärkt wurde, die sagten, ja, ihr werdet jetzt also genauso die ganzen Segnungen mehr oder weniger alle über Nacht bekommen, ist eine tiefe Enttäuschung entstanden, die sich zunächst in Arbeitslosigkeit und im Verlust der Institutionen auch, in denen man sich bewegte und durch viele andere Dinge, die zusammenbrachen, äußerte. Und die dann auch dazu führte, dass man merkte, Freiheit und Demokratie ist ziemlich anstrengend. So komisch sich das anhört, viel anstrengender als das Leben in einer Diktatur, wenn man sich da an die Länder hält. Mhm. Und man läuft einfach mit und man macht das, was einem vorgegeben ist, dann ist das nicht so anstrengend, als wenn man sich permanent entscheiden muss, permanent Entscheidungen treffen muss und sich in seine eigenen Angelegenheiten einmischen muss. Und aus diesen Enttäuschungen ist dann witzigerweise in dem Moment, als ein Großteil der Gesellschaft sozial gesettelt war, sozial angekommen war, Anfang der 2000er Jahre, baute sich allmählich so eine Wut, so ein Frust auf. Das ist auch nichts Besonderes. Aus der historischen Protestforschung wissen wir, dass diejenigen vor allen Dingen zu öffentlichen Protest und auch zu organisierten Protest neigen, die sozial angekommen sind, die sozial sicher sind. Also es sind nie diejenigen, die so besonders fragmentiert sind oder besonders abgehängt sind, die den Protest organisieren und machen, sondern sind eher die sozusagen die gesicherten Positionen sind. Und das haben wir in Ostdeutschland dann auch erlebt. Mhm. Und so baute sich dann gewissermaßen diese Wut, muss man wirklich sagen, immer mehr auf und bekam dann diese Verstärkerfunktion. Und in so einer Situation ist es für diejenigen, die wütend sind und protestieren wollen, eben leider sehr hilfreich, wenn man Feindbilder präsentiert bekommt, etwas, was der Osten ja nun sozusagen über Jahrzehnte hinweg eingeimpft bekommen hat, und da zündelten dann solche Parolen wie die Migration ist die Mutter aller Probleme oder die USA ist ja noch viel schlimmer als Russland und so weiter, eben besonders, weil das eben diese dichotomischen Weltbilder, ja, wie soll ich sagen, also das kam da besonders gut an in diesen einfachen, in so einer Situation mit hochkomplexen Fragen neigen halt viele Menschen dazu, besonders einfache Antworten anzunehmen.
Und wir sehen jetzt gerade an den jüngsten Landtagswahlen im Osten die Polarisierung, im Grunde auch die Radikalisierung nimmt im Grunde immer weiter an Fahrt auf. Und Sie haben kürzlich in einem Interview des Tagesspiegels sogar gesagt, ich zitiere Sie mal, ich gehe davon aus, dass wir über kurz oder lang ein autoritäres Staatssystem auch in Deutschland erleben werden. Worauf steuern wir zu oder wie können wir das möglicherweise sogar noch verhindern?
Also noch ist es nicht so weit. Noch reden wir beide auch hier darüber, um genau das zu verhindern. Ich wünsche mir nichts sehnlicher, als dass diese Befürchtung von mir niemals eintreffen mag. Aber wenn wir uns in der Welt umschauen, in Europa, in Ost- wie Westeuropa, wenn wir uns umschauen in den USA, was uns da eventuell im November droht, niemand weiß, wie die Wahlen ausgehen, dann ist das ja keine an den Haaren herbeigezogene Befürchtung, aber wir müssen uns dagegen stemmen. Was ich wirklich glaube, ist, wir müssen aufhören, den Extremisten mehr Platz einzuräumen, als ihnen gebührt. Wenn ich mir anschaue, wie AfD-Politiker wie Sarah Wagenknecht in den Medien hofiert werden, wie die permanent überall auftauchen, obwohl das sozusagen nicht ihrer eigentlichen Repräsentanz entspricht, da müssen wir uns eben deutlich machen, wir leben nicht in einer Demoskopie-Demokratie, sondern wir wählen in einer gewählten Demokratie. Und das kommt mir manchmal ein bisschen zu kurz, dass also wir als Gesellschaft, als politisch Interessierte, aber auch die Politik, genauso wie der Journalismus, eben über jedes Stöckchen springt, was einem sozusagen von links außen und rechts außen vorgehalten wird. Damit muss Schluss sein. Wir brauchen auch wieder positivere Erzählungen. Unser Land ist nicht so schlecht, wie das oft geredet wird. Wir leben in einem der freiesten, in einem der sozial sichersten Länder der Welt. Und wir brauchen eben auch Erzählungen über die Menschen, die unsere Demokratie alltäglich am Laufen halten. Weil da sozusagen an der Basis entscheidet sich letztendlich, wohin die Reise geht.
Der Historiker Elkosascher Kowalczuk war das am Tag der Deutschen Einheit. Herr Kowalczuk, vielen, vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen und feiern Sie alle noch schön den Tag der Deutschen Freiheit.